Voices for the Networked Society, the podcast of the Weizenbaum Institute.
Herzlich willkommen zur Podcast-Serie des Weizenbaum-Instituts für die vernetzte Gesellschaft. Ich bin Anna Burgenje-Hopf und arbeite in der Forschungsgruppe Datenbasierte Geschäftsmodellinnovationen. Heute spreche ich mit Dr. Reinhold Pabst über die wertschätzende Teamentwicklung. Dr. Reinhold Pabst ist zurzeit Gastwissenschaftler am Weizenbaum-Institut und forscht am Fraunhofer-Institut im Bereich Innovationsmanagement, Open Innovation und Organisationsentwicklung. Seine Forschung konzentriert sich auf die Rolle der Innovationsförderung und die damit verbundenen Kompetenzen und Werkzeuge. Zudem hat er unternehmerische Erfahrungen aus 2 Startups und war 10 Jahre als Coach und Consultant tätig, wo er Menschen bei Innovationsprojekten, Veränderungsprozessen oder Fragen der persönlichen Entwicklung begleitet hat. In dieser Folge werfen wir einen ersten Blick in die wertschätzende Teamentwicklung, wozu Reinhold Pabst zurzeit forscht und auch ein Buch zusammen mit Mareike Schütt und Isabel Tirasa entwickelt hat. Die wertschätzende Teamentwicklung ist ein positiver Ansatz der Organisationsentwicklung, welches einem werteorientierten und affirmativen Prinzip in Unternehmen, Organisationen und anderen gesellschaftlichen Bereichen folgt. Gerade aufgrund des ständigen Wandels, der sowohl innerhalb als auch außerhalb der eigenen Arbeits- und Organisationsstrukturen stattfindet, stellt die wertschätzende Teamentwicklung einen hilfreichen Ansatz für Positivität und Empathie in der Arbeitswelt dar. Viel Spaß beim Reinhören! Hallo Reinhold, schön, dass du heute dabei bist. Bevor wir tief in die Thematik heute einsteigen, stell dich doch erstmal gerne kurz vor und vielleicht noch eine daran anschließende Frage. Du bist ja zurzeit Gastwissenschaftler am Weizenbaum-Institut. Also woran forschst du im Rahmen des Research Fellow Programms?
So, hallo Anna. Ich bin Reinhold Pabst, komme aus Jena. Bin dort angestellt am Fraunhofer Institut für angewandte Optik und Feinmechanik und bin seit langem schon als Innovationsforscher tätig. Und im Rahmen des Stipendiums am Weizenbaum-Institut untersuchen wir, wie Forschungsprojekte vom Weizenbaum-Institut in den Transfer gelangen können. Und da spiegeln wir wechselseitig unsere Erfahrungen, was sehr spannend ist. Ich arbeite sehr eng zusammen mit der Forschungsgruppe von André Lenz. Und wir haben identifiziert als großes Forschungsprojekt das Thema Partizipation. Wie kann es gelingen, in partizipativen Forschungsprozessen gemeinsam die Outcomes oder die Ergebnisse zu verbessern?
Du hast gerade den Aspekt der Partizipation angesprochen. Auf diesen Punkt gehe ich gerne nochmal am Ende des Podcasts heute ein. Aber gerne würde ich erstmal auf das Thema der heutigen Folge eingehen. Und zwar forschst du derzeit mit deinem Team an einem Ansatz, zu dem ihr auch noch ein Buch veröffentlichen werdet, der sogenannten wertschätzenden Teamentwicklung. Vielleicht ganz kurz zum Buch. Das Buch ist in einem Team von AutorInnen, Interviews mit ExpertInnen und PartnerInnen im Toolentwicklungsprozess entstanden. Gerne würde ich aber erstmal inhaltlich in das Thema einsteigen, da ich dem Begriff noch nicht über den Weg gelaufen bin. Wie ist denn der Ansatz zu verstehen? Also was ist mit der wertschätzenden Teamentwicklung eigentlich gemeint?
Eigentlich ist das eine ganz einfache Sache. Die Fragestellung, die wir uns grundlegend stellen, sind wir besser, wenn wir alleine gehen oder wenn wir gemeinsam gehen? Und da sind wir komplett davon überzeugt, dass wir gemeinsam viel mehr erreichen können und auch, dass die Arbeit viel mehr Spaß macht. Das ist auch einen wesentlichen Beitrag zur Sinnorientierung stiftet. Das heißt, diese Inspiration, die wir im Schreibprozess erfahren haben, erfolgt immer wechselseitig. Und das ist auch das, was uns motiviert, hier voranzugehen, festzustellen, wo liegen denn Teampotenziale? Was ist denn überhaupt ein sinnstiftendes Team? Wie gelingt eine erfolgreiche Zusammenarbeit? Und da legen wir viele verschiedene Konzepte übereinander, haben auch so unsere eigene Landkarte in diesem Thema entwickelt. Und einen großen Wert legt das Buch eben auch auf verschiedene Tools, wo Teams in Anwendung kommen können. Das heißt, einerseits sich selbst als Team weiter voranbringen oder auch kreativ im Team Lösungsansätze entwickeln können.
Ich fände es nochmal super interessant, euren Forschungsansatz aufzugreifen. Also wie seid ihr methodisch vorgegangen?
Also Wir haben einen Forschungsansatz benutzt, der nennt sich Appreciative Inquiry. Man würde sagen, auf Deutsch übersetzt heißt das so was wie wertschätzende Erkundung. Und das ist ein Ansatz der dialogischen Organisationsentwicklung, der sich als sehr erfolgreich herausgestellt hat und auch zunehmend angewendet wird. Anstelle, dass man die Organisationsentwicklung in Phasen sieht, es gibt ein Problem und man löst das Problem, orientiert sich dieser Ansatz an Herausforderungen oder Spannungsthemen, wie es im New Work so schön heißt. Und man versucht, eine Lösungsentfaltung zu generieren. Also das heißt, im besten Fall ist nicht das Problem gelöst, sondern wir haben viel mehr positive Entfaltungsmöglichkeiten durch diesen Ansatz. Und das Gute an dem Ansatz ist es, dass er einem einfachen Prozess folgt. Da hat sich sehr durchgesetzt dieses sogenannte 5D-Modell. Und man kann das Ganze auch als Kreislaufmodell bezeichnen oder wie im Design Thinking als iterative Vorgehensweise. Jedes Tool kann individuell eingesetzt werden und auch zur passenden Fragestellung, die man gerade aktuell in einem Projekt oder in Forschung hat.
Gerne können wir mal auf die zwei Modelle eingehen, die du gerade kurz angeschnitten hattest, und zwar der 5D-Prozess und Design Thinking, beides Tools, die ihr in die wertschätzende Teamentwicklung integriert habt. Gerne würde ich erstmal aber auf den 5D-Prozess eingehen, da dieser, wie du bereits erläutert hattest, Organisationen dabei unterstützen kann, Teampotenziale im eigenen Team zu entdecken und eben eine erfolgreiche Zusammenarbeit zu fördern. Wie verläuft denn dieser Ansatz? Also was beschreiben die 5Ds?
Vielleicht den Prozess mal kurz vorgestellt. Das erste D steht für Define. Und Define heißt, bevor wir als Team Energien bündeln können und auch ins aktive, energetische und kollaborative Arbeiten kommen können, müssen wir erstmal Vertrauen zueinander aufbauen. Also das heißt, wir müssen uns als Menschen kennenlernen. Und das spiegelt auch ganz stark, was wir in dem Buch erreichen möchten, dass wir zwar Bewusstsein dafür schaffen, dass Arbeit und Freizeit unterschiedliche Dinge sind, aber auch wir als ganze Menschen in der Arbeit fungieren und dass es nicht so 100% voneinander gelöst ist. Also das heißt, wie wir auf Arbeit drauf sind, ist wichtig zu erfahren. Und da hat sich auch eine Methode durchgesetzt, diese sogenannten Check-ins. Das heißt einfach, in jedem Meeting erstmal zu fragen, wie geht's dir heute? Wie ist dein Wetter? Und wenn das gut ist, dann ist das schön, dann können wir auch gut miteinander arbeiten. Aber wenn irgendwo Regenwolken sind, dann müssen wir darauf Rücksicht nehmen. Und das ist ein Punkt, der ist nicht selbstverständlich. Das heißt, was ich immer wieder in Teams erlebe, dass es einfach da keine Rücksicht drauf genommen wird. Also man startet mit Excel-Tabellen, Aufgabenlisten, aber das Persönliche kommt gar nicht erst in Fahrt. Und wenn das am Anfang schon nicht passiert, dann sind auch die folgenden Prozessschritte im Team, in der Teamarbeit schon eingeschränkt. Vielleicht mal die zweite Phase, die in der Teamentwicklung sehr wichtig ist, auch auf diesen 5D-Prozess, ist das Discover. Das heißt, da geht es um Werte, da geht es um das Thema, was sind auch gemeinsame, was sind Teamwerte, wie können wir die für uns definieren, wie können wir von individuellen Interessen zu einem gemeinsamen Anliegen kommen. Und wenn das gelingt, wenn wir das für uns entdecken können, wenn wir auch unterschiedliche Werte feststellen, Diversity, wenn wir sehen, okay, da gibt es eine Kompetenzvielfalt und wir filtern auch, wie wir diese Kompetenzvielfalt gut für uns einsetzen können, ist viel gelungen. Dann das dritte D, das Dream. Das heißt, jedes Team braucht natürlich auch einen Leuchtturm, wohin es sich bewegen möchte. Und wenn das nicht klar ist, wenn wir nicht ein gemeinsames Anliegen für uns definieren, wo wir zukünftig sein wollen, und das kann man auf verschiedenen Zukunftsebenen einfach sehen, also man kann das ja kurzfristig sehen, das würde man dann eher in einfachen Zielen definieren, aber auch so dieses Thema Vision und Purpose spielt damit hinein, und wo wir eigentlich als Team hinwollen. Ja, und wenn wir die Werte haben, die Ziele haben, dann kommen wir in das vierte D, das sogenannte Design. Und im Design geht es um Gestalten. Und da nutzen wir alle Möglichkeiten, die uns kreative Prozesse geben. Ich bin ein sehr großer Liebhaber der Methode Design Thinking, weil es eben eine sehr offene Methode ist, weil man da auch mit unterschiedlichen Tools und Werkzeugen spielen kann, um die Ideengenerierung, aber auch die Ideenvalidierung voranzutreiben. Und da entwickeln wir im Buch einfach eigene Tools, die auf Basis von den Erfahrungen, die wir mit den Experten und aus den qualitativen Interviews gesammelt haben und natürlich auch aus unseren Arbeitserfahrungen und Projekten im Fraunhofer-Kontext. Das versuchen wir auf eine möglichst breite Anwendungsebene zu bringen. Und so auch das Tool zum Beispiel, was wir mit dem Weizenbaum zusammen entwickeln. Da geht es insbesondere darum, wie man einzelne Forschungsarbeiten zusammenbringen kann. Also das heißt, was ja in der Forschung ein wichtiges Thema ist, Wissenschaftler sind noch sehr individuell getrieben. Das heißt, jeder forscht für sich. Aber das ist eigentlich nicht, wie Wissen generiert wird. Wir wollen ja Wissen miteinander teilen und auch die Wirksamkeit von der Forschung potenzieren und für viele verfügbar machen. Und da entwickeln wir auch einen partizipativen Ansatz, wo wir vielleicht noch später drüber reden können, wie das gelingen kann. Ja, und die letzte Phase, nichts ist wert, ohne dass wir es umsetzen. Das ist die Deliver oder die Lösungsphase. Und auch da haben wir einige Tools in unserem Teamentwicklungskoffer, wie wir einfach auch sicherstellen, dass wir nicht im Lösungsprozess verloren gehen. Und das ist übrigens auch ein ganz großes Problem, dass man motiviert anfängt, vielleicht noch Ziele definiert, aber dann geht irgendwann auf dem Weg die Energie verloren. Und das ist ganz wichtig, dass diese Energie erhalten bleibt und immer wieder aktiviert wird.
Tatsächlich kann ich mir jetzt mehr was darunter vorstellen unter dem 5D-Prozess. Ich fasse es aber nochmal kurz zusammen, was wir bis jetzt besprochen haben. Das Buch zur wertschätzenden Teamentwicklung integriert Tools, mithilfe dessen Organisationen den Ansatz der Appreciative Inquiry durchführen können. Diese Tools sind anhand des 5D-Prozesses strukturiert, die du soeben vorgestellt hattest. Dabei liegt vor allem das vierte D, also die Designphase des 5D-Modells, einem sogenannten Design Thinking nahe. Beide, also der 5D-Prozess und das Design Thinking-Modell, sind auch etablierte und eigenständige Ansätze, die auch von vielen Unternehmen und Organisationen bereits ausprobiert wurden. Nun, daran anschließend jetzt auch meine Frage, inwiefern unterscheidet sich das Design Thinking vom 5D-Prozess?
Okay, also vielleicht, was haben Sie erstmal gemein? Ich würde gerne mal damit starten. Also ich fange mal mit Design Thinking an. Design Thinking konstituiert sich ja aus drei wesentlichen Merkmalen. Das erste ist, wir arbeiten in einem interdisziplinären Team. Also die Teamaspekte sind bei Design Thinking wichtig. Das zweite bei Design Thinking ist der iterative Prozess, also der Prozessfokus. Je nach Autor gibt es da mal 4 Phasen, 5 Phasen oder 6 Phasen bei Design Thinking. Und das dritte ist der variable Raum. Also bei Design Thinking braucht es diesen Space, um auch co-kreativ arbeiten zu können. Also das war in der Entwicklung sehr stark analog geprägt. Durch die Corona-Zeit hat sich das natürlich digital erweitert. So, jetzt mal gespiegelt auf den 5D-Prozess. Da entdecken wir wirklich extrem viele Parallelen. Das heißt, das erste, der 5D-Prozess ist auch ein iterativer Prozess. Der 5D-Prozess hat wie Design Thinking die Möglichkeiten, dass man entsprechend der 5 Phasen oder den 5Ds variabelfreie Tools einsetzen kann, die einfach auf verschiedene wichtige Themen in der Teamentwicklung fokussieren. Und auch im 5D-Prozess ist man wesentlich erfolgreicher, wenn man Diversität und Interdisziplinarität anstrebt. Und das konstituieren wir in unserem Buch auch ganz stark. Der Unterschied vielleicht zwischen Design Thinking und dem 5D-Prozess von Appreciative Inquiry ist, bei Design Thinking liegt die Orientierung immer auf der Produktentwicklung. Also das heißt, man hat ein sogenanntes Wicked Problem und bei dem Wicked Problem eine komplexe Herausforderung hinsichtlich, wie sollte ein zukünftiges Produkt oder Service aussehen, und dann geht man im Prozess. Und bei der Teamentwicklung geht es noch stärker um das nach innen Gerichtete. Das hängt aber natürlich miteinander zusammen. Wenn wir uns als Teamentwicklung wollen, müssen wir mit uns selbst beschäftigen. Design Thinking geht es um diese User Perspective oder die Nutzerperspektive. Was wünschen die potenziellen Nutzer von einem zukünftigen Produkt? Und in der Teamentwicklung ist die Frage, wie können wir als Team Commitment erzeugen, Sinn erzeugen, energetisch zusammenarbeiten, um dann natürlich auch Aufgaben für eine Organisation gemeinsam zu lösen. Und das geht dann auch ineinander über. Also das heißt, als Team nutzen wir natürlich auch die Design Thinking Tools, beziehungsweise die Design Thinking hatten uns im Wesentlichen auch inspiriert, diesen Teamentwicklungsprozess voranzutreiben. Also da gibt es relativ durchlässige Möglichkeiten der gegenseitigen Anwendung.
Mich würde noch ein praktisches Anwendungsbeispiel interessieren. Habt ihr denn den 5D-Prozess schon in der wertschätzenden Teamentwicklung ausprobieren können? Und wenn ja, wie ist das abgelaufen?
Da habe ich ein sehr schönes praktisches Beispiel. Das ist ein praktisches Organisationsentwicklungsprojekt gewesen, in dem ich als Aktionsforscher unterwegs war. Und dort konnte ich einerseits den 5D-Prozess ausprobieren und andererseits habe ich darüber auch meine Masterarbeit in meinem aktuell noch laufenden Studiengang Coaching und Führung geschrieben, nämlich wie kann eine wertschätzende Organisationsentwicklung in universitären Veränderungsprozessen gewinnen. Und auf der praktischen Ebene habe ich 15 qualitative Interviews geführt mit Professorinnen in einem Forschungscluster und habe untersucht mit dem Ansatz von Appreciative Inquiry, nämlich mit den wertschätzenden Interviews, untersucht, was ist schon an Ressourcen in diesem Fachbereich und in diesem Forschungscluster da, welche Erfolge wurden da schon erzielt, einfach um in eine positive Grundstimmung reinzukommen, um eine Sammlung nicht von Problemen, sondern von Ressourcen und Potenzialen am Anfang zu machen. Dann habe ich den Switch vorgenommen auf die Gegenwart. Was sind denn die aktuellen Herausforderungen in den universitären Veränderungsprozess? Und dann habe ich noch den Switch in die Zukunft gemacht, also in die Dream-Phase. Wohin soll es denn eigentlich die Reise gehen? Wie stellt ihr euch eine wirksame Universität 2025 vor? Einfach den Blick in die Zukunft. Was ist wünschenswert für die Zukunft, für euch, um festzustellen, was können wir jetzt machen? Und da gibt es auch das schöne Zitat von Rolf Lotter. Zukunft ruft nach Herkunft. Und das ist auch etwas, was in dem Ansatz der wertschätzenden Teamentwicklung sehr stark rauskommt. Also das heißt, dieses Spiel mit den unterschiedlichen Zeitebenen. Das heißt, wir schauen in die Vergangenheit, agieren in der Gegenwart und reflektieren es mit den zukünftigen Aspekten, wo wir hinwollen. Und in der Masterarbeit habe ich eben rausgefunden mit diesem Ansatz, mit diesem qualitativen Interviewansatz von Appreciative Inquiry, dass es wunderbar funktioniert, die Professorinnen in eine Stimmung zu bringen, indem sie ihre Potenziale entdecken, wirksam machen und auch den nächsten Schritt zu gehen, was dann in der Masterarbeit nicht passiert ist, aber in dem Organisationsentwicklungsprojekt, dass man das durch Workshops begleitet, spiegelt und dann Formate entwickelt. Und da kann auch wieder Design Thinking eine gute Möglichkeit sein, um dann wirklich konkrete Formate für die Zusammenarbeit zu etablieren.
Ah, du hast gerade gesagt, du warst als Aktionsforscher tätig. Das heißt, du hast auch den Action Research Ansatz verwendet. Kannst du kurz was zu diesem Ansatz sagen?
Ja, bin ich totaler Fan von. Also vielleicht auch da wieder meine Herkunft. Ich habe im Bereich der quantitativen Marktforschung am Marketinglehrstuhl promoviert. Das heißt, habe dann den mentalen komplett Switch gemacht zur qualitativen Forschung. Und die Action Research ist für mich, die macht mir auch am meisten Spaß. Also vielleicht das kurz erklärt, bei der sogenannten Action Research oder Aktionsforschung geht es darum, dass wir als praktische Forscher oder auch als Organisations- oder Teamentwicklung in echten Projekten drin sind, gleichzeitig aber filtern können, wir lösen nicht nur die Projektaufgaben, sondern leisten auch einen Forschungsbeitrag. Und das ist eine sehr, sehr große Herausforderung, ist aber auch eine wunderbare Möglichkeit, an echten Projekten mit echten Menschen herauszufinden, was die Lösungsansätze sind. Und das spiegelt natürlich auch diesen wertschätzenden Ansatz komplett wider, weil wir wollen das ja natürlich gerne teilen, was es mit uns gemacht hat. Und da müssen wir einfach auch ein bisschen ehrlich und authentisch zu uns sein. Das ist ja auch immer ein bisschen die Gefahr bei Forschung, dass man der Gefahr unterlegen ist, möchte jetzt nicht sagen, es gibt zumindest gewisse Biases in der Forschung und mein Anliegen ist einfach zu sagen, ja, da müssen wir einfach authentisch sein und auch Probleme offen ansprechen. Und diese Aktionsforschung ist ja auch sehr stark geprägt worden von Henry Schein, emeritierter Professor, Organisationspsychologe vom MIT, damals eigentlich auch schon mit Kurt Lewin in den 40er Jahren, so die ersten Ursprünge in der Organisationsentwicklung. Und die haben eben da wunderbare Ergebnisse geliefert aus echten Projekten. Wenn man mal so einen Kurt Lewin-Artikel liest von 1946, 47, das ist aktueller denn je. kann durchaus auch noch inspirierend sein.
Ich finde, die wertschätzende Teamentwicklung zeigt viele Parallelen zur Organisationssoziologie auf, wo sich ja auch viele Forschende mit dem sozialen Aspekt von Organisationen beschäftigen. Also quasi wie rationale Entscheidungsprozesse, die in Organisationen oder auf einer Führungsebene getroffen werden, nicht immer zu rationalen Handlungsentscheidungen der Mitarbeiterinnen führen. Demnach spielen soziale und psychologische Faktoren wie Motivation, Commitment und Engagement eine entscheidende Rolle, was ich auch in der wertschätzenden Teamentwicklung sehr widerreflektiert sehe. Das aber nur nebenbei. Ich würde nämlich nochmal gerne auf die 4 Fokusthemen eingehen, die ihr bei der wertschätzenden Teamentwicklung behandelt. Ich zähle sie kurz auf. Das sind Empathie, Teamkreativität, Achtsamkeit und Diversität. 4 sehr spannende Themenfelder. Kannst du die Fokusthemen nochmal kurz beleuchten?
Oh, das ist eine sehr komplexe Frage, aber ich versuche mal, mich der Lösung oder der Antwort etwas zu nähern. Ich würde einfach mal mit dem Thema Achtsamkeit beginnen. Also bei Achtsamkeit, da muss man auch so ein bisschen aufpassen, dass ich merke, manche Leute stecken Achtsamkeit noch so ein bisschen in die esoterische Ecke, ist es aber überhaupt nicht. Vielleicht die einfachste Annahme von Achtsamkeit, wenn ich zwischen Problem und Lösung einen spontanen Moment des Nachdenkens einbringe, des Durchatmens, des nochmal Reflektierens, wie ist dieser Impuls eigentlich gemeint und nicht sofort ad hoc mit einer Antwort losschieße, dann bin ich schon achtsam. Und Achtsamkeit erfordert es, dass wir bewusst uns werden und auch Dinge in uns reflektieren. Und Achtsamkeit sehe ich in unserem Buch, ist auch unser erstes Konzept tatsächlich, was wir untersuchen. Da sehe ich ein sehr großes Potenzial für alle anderen Konzepte, also Kreativität, Empathie, auch Teamperformance, weil es einfach so ist, dass wir uns bewusst werden müssen. Und dieses Bewusstsein, das schafft Freiheit in unserer Reaktion, wie wir auf einen Reiz umgehen. Das heißt, wir verlassen durch Achtsamkeit unseren Autopiloten und das ist wirklich die absolut zentrale Botschaft und Erkenntnis, wenn wir den Autopiloten verlassen, dann können wir auch wertschätzend sein. Das heißt, wenn wir etwas Neues auch schaffen wollen, also Thema Stichwort Teamkreativität, auch da müssen wir unseren Autopiloten verlassen. Unsere Neues entsteht nicht in gewohnten Bahnen und gewohnten Mustern. Und deswegen sehen wir da Achtsamkeit als wichtige Grundvoraussetzung. Gleiches gilt natürlich auch für die Empathie. Eine Empathie kann nur geschehen, wenn wir uns bewusst werden, wenn wir bewusst versuchen, uns in den anderen hinein zu versetzen. Man sagt auch so schön, die Schuhe des anderen anzuziehen oder mit der Brille des anderen zu sehen. Das ist ein sehr achtsamer Vorgang und der besteht natürlich auch aus unterschiedlichen Phasen. Zum Beispiel bei der Teamempathie geht es ja auch erstmal darum, wieso möchte ich eigentlich empathisch sein? Das heißt, ein Grund könnte sein, ich möchte gern meine Teammitglieder besser verstehen. Dann versuche ich, mich in diese Teammitglieder hineinzuversetzen. Aus welchen Kontexten heraus agieren sie? Haben die Kinder? Warum sehen die immer so müde aus? Und steige so richtig so in die Gedankenwelten ein und versuche wirklich nachzuerleben. Also man kann auch, bei Design Thinking gibt es ja dieses Bodystorming-Konzept. Also man versucht, Nutzungssituationen nachzuerleben. Und das kann man natürlich auch empathisch auf eine Person runterbrechen. Natürlich muss man sich dann auch wieder loslösen aus dem Empathieprozess und die Erkenntnisse für sich mitnehmen. Und das alles ist ein sehr achtsamer Moment. Das Gleiche ist es natürlich auch bei Teams, wenn wir da Leistungssteigerung im Team vornehmen wollen. Auch da müssen wir aus den Autopiloten austreten und können mit zum Beispiel durch die Anwendung von den unterschiedlichen Tools einfach bewusste Momente schaffen oder Erlebnisse schaffen. Und diese Erlebnisse sind der Kleber, der die Zusammenarbeit stärkt. Also wenn wir uns von Erlebnis zu Erlebnis hangeln, von gemeinsamen Erlebnissen, dann habe ich auch sehr, sehr stark gespürt in der Zusammenarbeit, dass wirklich eine Entwicklung stattfindet und auch die Teams sich zu wertschätzenden Teams formieren.
Ja, ich glaube, dann sind wir auch schon bei der letzten Frage des heutigen Podcasts. Und zwar hattest du am Anfang erzählt, dass du auch im Rahmen des Research Follow-Programms dich damit beschäftigst, wie Forschungsprojekte am Weizenbaum-Institut stärker in den Transfer kommen können. Stichwort Partizipation. Was würdest du denn Forschenden raten, die sich mehr vernetzen wollen und Partizipation fördern wollen? Und kann die wertschätzende Teamentwicklung vielleicht auch dazu einen Beitrag leisten?
Ja, wir müssen auf jeden Fall mit einer Haltung des Einladens vorgehen. Das heißt, wir sollten mehr Fragen stellen in der Wissenschaft und offen sein für unterschiedliche Antworten. Und wir sollten auch breit streuen. Design Thinking hat ja auch diesen konzeptionellen Ansatz, dass man sagt, wir können aus extremen Nutzern viel lernen und sollten nicht so im Durchschnitt schwimmen. Also da gerne auch mal den Mut zum Kopfstand, den Mut, mal ins kalte Wasser zu springen, den Mut, sich auf eine Lernreise zu begeben, den Mut, wirklich bewusst, achtsam Routinen zu verlassen, den Mut, auch sich mal aus eigenen Teamkontexten zu lösen und in andere Arbeitswelten reinschnuppern, den Mut, Leute anzusprechen, weil man wird erstaunt sein, wie positiv das angenommen wird, wenn man einfach mal fragt. Und das ist eigentlich mein großes Abschlussplädoyer, wenn es jetzt die letzte Frage ist. Wirklich habt den Mut, sprecht Leute an, zeigt Leuten auf einer kurzen, einfachen Art und Weise eure Forschungsergebnisse, ladet die zu Workshops ein, nutzt die digitalen Tools wie Mural oder Miro. Die sind wunderbar, um Forschungsergebnisse zu präsentieren einem internationalen Publikum. Da ist ja wirklich Digitalisierung der Schlüssel für mehr Partizipation. Das heißt, wie entstehen denn heute auch qualitative Interviews oder Forschungsdaten? Indem ich einfach interessante Leute, passende Leute bei LinkedIn ausfindig mache und die mal persönlich anspreche. Und wenn ich sage, ja, ich habe hier einen Forschungshintergrund, sind die auch geneigter und offener an Befragungen teilzunehmen, weil man ja selbst mal auch Student gewesen ist. Und das funktioniert eben wunderbar. Oder auch mal zu Workshops einladen. Man kann Meetups machen, einfach mal seine eigene Forschung präsentieren und auch diesen Mut zu haben und auch diesen Wert der eigenen Forschung zu erkennen. Also fragt euch hier einfach mal, was ist wertvoll an meiner Forschung? Was möchte ich gern teilen? Wo hätte ich vielleicht auch gern mal eine Reflexion und einladen? Wie können wir auch in diesem Forschungsprozess etwas gemeinsam erreichen? Also der Weg vom Ich zum Wir. Und da gibt es mannigfaltige Möglichkeiten, wie man diesen Weg einschlagen kann. Und ein guter Startpunkt ist ja, wenn man so diese Netzwerktheorien auch anschaut, am Anfang ist man alleine und mit jeder Interaktion entwickelt sich das so ein bisschen weiter. Also dann auch in persönlichen Kontakten vielleicht mal nachzufragen, okay, kannst du mir noch jemanden empfehlen, der zu dem Thema vielleicht auch was zu sagen hat? Und das funktioniert wunderbar, insbesondere wenn es auf der Ebene von Feedback erstmal bleibt.
Mit diesem schönen Abschlusssatz beenden wir heute auch schon die Podcast-Folge zur wertschätzenden Teamentwicklung. Ich danke dir sehr herzlich für das tolle Interview, lieber Reinhold. Ich fasse nochmal kurz die für mich wichtigsten Punkte zusammen, die ich aus dem Gespräch mitgenommen habe. Die wertschätzende Teamentwicklung ist ein wertezentrierter Ansatz mit Fokus auf Themen wie Diversität, Empathie und Teamkreativität. Dabei steht der Mensch und das Miteinander stärker im Mittelpunkt, mit dem Ziel, bereits vorhandene Ressourcen bewusster wahrzunehmen und Probleme lösungsorientiert und kreativ im Team anzugehen. Das Ziel, das Generieren neuer Entfaltungsmöglichkeiten. Die wertschätzende Teamentwicklung integriert dabei Ansätze zur bewussten Gestaltung einer empathischen und achtsamen Unternehmens- bzw. Organisationskultur. Dies wird im praktischen Sinne über die Gestaltung von regelmäßigen Treffen, Workshops oder Check-ins erzielt. Wie jedoch Reinhold im Gespräch hervorhebt, spielen dabei Facilitatoren eine wichtige Rolle für die praktische Umsetzung. Die Gestaltung solcher Treffen wirkt sich dabei nicht nur positiv auf die einzelnen Mitarbeiterinnen aus, sondern können auch die Produktivität, Kreativität und Effektivität des Teams steigern. Wie solche Treffen aussehen können, wurde anhand der zwei Tools aufgezeigt, die ebenfalls im Buch der wertschätzenden Teamentwicklung integriert sind, der 5D-Prozess und die Design Thinking Methode. Interessant fand ich auch den Querbezug zur Wissenschaft. Auch hier könnte die wertschätzende Teamentwicklung einen Beitrag zur Partizipation und Transfer leisten. Ich hoffe jedenfalls, dass euch dieser Podcast dazu motiviert hat, auch mal in eurer Arbeits- oder Forschungsgruppe neue Wege auszuprobieren. Vielleicht hilft euch dabei auch die wertschätzende Teamentwicklung. Nach einer kurzen Sommerpause kommen wir mit weiteren spannenden Podcast-Folgen und Themen rund um die datafizierte Gesellschaft und Wirtschaft. Wir freuen uns, wenn ihr auch in die nächsten Folgen einschaltet. Das war's aus der Forschungsgruppe Datenbasierte Geschäftsmodellinnovationen des Weizenbaum-Instituts für die vernetzte Gesellschaft. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann teilt ihn gerne mit euren Kolleginnen und Freundinnen. Mehr zum Thema und weiterführende Literatur findet ihr wie gewohnt auf der Webseite zur Podcast-Folge. Mein Name ist Anna Burgenje-Hopf. Ich verabschiede mich fürs Erste und bis bald.